Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden. Willkommen bei dieser Ausgabe des Zeitpolster Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit einem vielleicht etwas aufwendigeren Thema. Es geht um Gewaltprävention. Bei Gewalt fallen uns zuerst harte Dinge ein. Es fallen uns ein Schläge, Missbrauch. Doch Gewalt ist etwas, das sehr viel früher beginnt, sehr viel kleiner ist, zumindest oft am Anfang. Und was sich entwickelt, das besser zu verstehen und hier einen Einblick zu bekommen, das ist das Ziel von diesem Podcast. Und ich darf heute begrüßen Frau Schuh vom Gewaltschutzzentrum in Oberösterreich. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns mit diesem Thema zu beschäftigen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Eva Schuh. Ich bin Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Oberösterreich und bin im Gewaltschutzzentrum jetzt schon 16 Jahre tätig. Was macht das Gewaltschutzzentrum? Das Gewaltschutzzentrum berät Personen, die in der Familie bzw. im sozialen Nahraum von Gewalt betroffen sind und Stalking-Opfer. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr haben wir insgesamt in Oberösterreich 3.776 Klientinnen gehabt. Und es ist so, dass 2/3 unserer Klientinnen zu uns über die Polizei kommen. Das heißt, wenn ein Gewaltvorfall zu Hause ist, wo die Polizei gerufen wird und die Polizei davon ausgehen muss, dass sie, wenn sie wegfährt, es neuerlich zu einer Gewalt kommt, dann spricht sie ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Das heißt, die Person, die die Gewalt ausübt, muss die Wohnung verlassen und darf sich ihr auch nicht annähern. Und diese Information bekommen dann wir, das Gewaltschutzzentrum. Es gibt übrigens in jedem Bundesland ein Gewaltschutzzentrum und wir nehmen dann aktiv mit den Betroffenen, mit den gefährdeten Personen Kontakt auf.
Also das bedeutet, Sie haben ja wirklich ganz viel zu tun mit Situationen, wo es schon sehr konkret wirklich um das Aussprechen von Gewalt geht, das Ausüben von handfester Gewalt, genau. Also oft schon die sehr zugespitzten Situationen. Und ich habe ja gerade gelesen, es gibt jetzt ein richtungsweisendes Urteil, auch in Österreich, dass wenn die Polizei dieses Betretungsverbot nicht ausspricht und es kommt dann zu Gewalt, dass dann die öffentliche Hand auch in der Pflicht ist wieder.
Ja, genau. Das geht jetzt wieder in der Instanz, aber erstinstanzlich wurde das eben so entschieden. Das ist wirklich sehr richtungsweisend, ja. Und eben 2/3 der Fälle kommt über die Polizei, aber auch die Polizei kann ein Betretungsverbot aussprechen, wenn schon noch nichts sozusagen passiert ist, ja. Also es braucht keinen Straftatbestand, damit die Polizei das Betretungs- und Annäherungsverbot ausspricht. Es reicht, wenn massives, aggressives Verhalten ist. Ja, ich rede jetzt vom männlichen Gewalttäter, weil das sind meistens Männer bei uns. Wenn Möbel in der Wohnung zerstört, ja, sodass die Betroffene Angst hat, als nächster schlagt er auf sie los, auch dann kann ein Betretungsverbot ausgesprochen werden. Also es braucht noch nicht wirklich einen Straftatbestand. Aber zu uns kann man auch schon vorher kommen. Es gibt eben nicht nur körperliche Gewalt und psychische Gewalt, indem man droht, sozusagen man bringt jemanden um, ja, oder schlagt jemand. Wir kennen psychische Gewalt im Rahmen von Kontrolle, dass das Handy kontrolliert wird, das Geld kontrolliert wird, man kontrolliert wird, wohin man geht. Es gibt natürlich sexualisierte Gewalt, ökonomische Gewalt, dass man nicht das Geld ausgeben darf, so wie man will, und soziale Gewalt, das ist Einschränkungen, ja, dass ich das geschaut wird, einem verboten wird oder alles daran gesetzt wird, dass man sich nicht mehr mit Freunden, Familie und dergleichen trifft.
Also das war jetzt schon sehr viel an Differenzierung von Gewalt, und da möchte ich gerne einsteigen, wenn wir hier an den Kontext, in dem wir uns bewegen, im Alltag denken, wo wir Menschen begegnen, wo wir vielleicht in der Betreuung aktiv sind oder bei den Nachbarn, und wir nehmen da Dinge wahr, wo wir uns vielleicht einmal einen Kopf machen drüber und Sorgen machen, oder wo die Person sich auch äußert. Wie können wir denn als Laien diese unterschiedlichen Formen von Gewalt überhaupt einmal verstehen und sortieren? Also wir müssen vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, welche Formen von Gewalt gibt es denn da, und wie kann ich denn da als jemand, für den das irgendwie neu ist, auch so zu denken, aber wie kann ich das wahrnehmen und hören, was da passiert?
Also einerseits ist sozusagen immer schon, wenn ich ein ungutes Gefühl habe, ja, also ich denke mal, die Leute spüren es innerlich, kennen es aber oft noch nicht greifen, ja. Wir haben auch immer oft Anrufe mit der Frage, ist denn das Gewalt, ja, wenn er mich an den Haaren reißt oder dergleichen, ja, oder eben extrem kontrolliert. Also immer wenn schon die Frage auftaucht, ist es in der Regel tatsächlich Gewalt. Also es kommt wirklich ganz selten vor, dass wir sagen, das ist einfach ein Konflikt und keine Gewalt. Ja. Und
also die zuerst ist der Konflikt. Also im Vorfeld von Gewalt, sagen Sie, ist eigentlich zuerst der Konflikt.
Na, das würde ich nicht sagen, ja. Aber es ist oft sozusagen, dass viele sagen, das ist ja nur eine Streiterei. Also Konflikt und Gewalt ist was ganz was Unterschiedliches, weil bei Gewalt ist ein großes Machtungleichgewicht, ja. Und ich sage, streiten kann ich mich mit jedem. Und das ist auch für eine Beziehung manchmal durchaus gesund, ja. Aber es darf kein Machtungleichgewicht sein, ja. Es darf nicht eine Person sein, die Angst bekommt, ja. Und das ist was ganz was anderes, Streit und Gewalt, ja.
Also das heißt aber, ich probiere es einfach so ein bisschen herunterzubrechen. Nochmal, das heißt so, streiten ist völlig okay, gehört dazu, braucht es auch, aber es gibt dann den Unterschied, wo Sie sagen, da wird das dann eigentlich zur Gewalt, und da kommt dann auch mehr Angst ins Spiel.
Ja, oder es ist eigentlich schon von Anfang an, ja, oft ist in Gewaltbeziehungen eben nicht der normale Streit. Ja, sondern da wird eben sehr unter Druck gesetzt, und da ist von Anfang an kein normaler Streit, was ich unter Streit verstehe, sondern da ist von Anfang an das Machtungleichgewicht da und die indirekte Drohungen und Niedermachen und dergleichen. Also das würde ich würde wirklich nicht sagen, dass Streit, also dass das Vorfeld immer der Streit ist. Ja.
Wenn wir das wahrnehmen, ich sage jetzt mal so unter Freunden oder in der Nachbarschaft, und wir haben den Eindruck, wie die zwei miteinander umgehen oder was dort passiert, das ist ja, können ja auch Dinge sein, die nicht nur zwischen Paaren sind, sondern es können auch Eltern-Kind-Beziehungen sein, wo wir den Eindruck haben, mir selber wird es ja gar nicht gut gehen dabei. Wie geht es denn der betroffenen Person? Wie kann ich denn lernen, oder wie kann ich denn da drauf schauen, um zu sagen, ach ja, das ist jetzt das sind jetzt keine normalen Konflikte mehr, sondern da geht es jetzt um Gewalt. Und der erste Schritt, denke ich mir, wäre ja zu erkennen und einmal die eigene Wahrnehmung zu reflektieren. Was können wir denn dazu tun? Also was können Sie so dem unbedarften Nachbarn quasi in die Hand geben?
Also einerseits die betroffene Person ansprechen drauf, ja. Fragen, nicht mit dem Ding, du erlebst Gewalt, ja, also keine Feststellung, sondern Fragen, ja. Weil auch die Umgangsformen sind ja durchaus unterschiedlich. Also was ich für normal empfinde, finden andere nicht oder umgekehrt, ja. Manche haben andere Umgangsformen. Und also das Essentielle ist eben, weil natürlich manche es auch nicht öffentlich sagen wollen oder keiner anderen Person sagen wollen, hat man das Gefühl, dass die Person Angst hat. Das ist das Ausschlaggebende. Ja. Ob man das Gefühl hat, die ist eingeschüchtert, die traut sich dann gewisse Sachen nicht, traut sich nicht dagegen sprechen. Das ist das Ausschlaggebende.
Das wäre so der Indikator, wo man sagen kann, boah, ich hab den Eindruck, die hat Angst, die traut sich das auch nicht mehr zu äußern, macht einen eingeschüchterten Eindruck, diese Person.
Genau, genau.
So, wenn ich das jetzt wahrnehme und ich mich vielleicht sogar traue, das anzusprechen, und ich kriege da irgendwie, ich sage jetzt mal, wenn dann jemand sagt, ja, das ist so, dann ist das eh klar, aber ich kriege auch vielleicht Aussagen, die mich eher fahren lassen sollen, quasi schau nicht hin und lass mich in Ruhe und lass mich allein damit oder so. Was kann ich denn da als Nachbar tun?
Also erstens ist eben ganz wichtig, keine Feststellung zu treffen, ja, nicht sagen, du bist von Gewalt betroffen, sondern sagen, ich habe da eine Situation miterlebt oder habe was mitgehört. Ich habe das Gefühl gehabt, das war für dich ungut, du hast dich vielleicht gefürchtet oder so. Also keine Feststellung, dann nicht drauf beharren. Das ist aber so, ja. Und eben immer bei sich zu bleiben, was man selber für einen Eindruck hat. Und Beratungsangebote, also sagen, wenn du einmal Hilfe brauchst, da gibt es eine Nummer, zum Beispiel, es gibt eben in jedem Bundesland das Gewaltschutzzentrum, wo man sich auch anonym beraten lassen und sagen, falls das du einmal brauchst, da ist die Nummer. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, nicht sozusagen den Gewalttäter als Monster darzustellen, ja, weil jede Person hat positive und negative Eigenschaften und auch der Gewalttäter hat durchaus immer wieder positive Eigenschaften, und sonst werden die absolut in Schutz genommen, ja. Also nicht die Tat sozusagen verurteilen, aber nicht den Täter. Das ist auch ganz wichtig. Und viele Personen brauchen einfach Zeit. Ja? Man kann vielleicht nach einer Zeit das nur mal ansprechen, ja? Wie es an jetzt geht. Also in der Regel bei uns, wenn ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen wird, findet einmal eine Beratung statt und es dauert eine Zeit, bis dann Schritte aus der Gewalt raus passieren. Ja, das geht nicht von heute auf morgen. Das sind Lebensveränderungen. Ja?
Wenn wir so mal die Seite vielleicht wechseln auf jemanden, der zumindest in Ansätzen von Gewalt betroffen ist, was kann denn die Person für sich selber tun, wenn es so weit kommt? Dass man sagt, wir haben vorhin gehört, es gibt nicht nur das Klassische, dass eine Person geschlagen wird oder an den Haaren gezogen wird, sondern sie haben gesagt, es gibt quasi die ständige Kontrolle über das Geld, über Entscheidungen, über Dinge, die man tut, vielleicht die Kontrolle, mit welchen Menschen man sprechen darf oder nicht, ob man hinausgehen darf oder nicht. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, quasi Gewalt auszuüben auch. Aber wenn eine Person betroffen ist davon oder das wahrnimmt, dass sich da etwas in diese Richtung entwickelt, was kann die betroffene Person für sich selber tun?
Also erstens würde ich sagen, eben dem viele machen sich dann unter Umständen vor, ja, oder es wird ihnen auch immer eingeredet, sozusagen, ich mache das ja nur, weil ich gerne Zeit mit dir verbringe und quasi ich liebe dich so, dass ich halt immer wissen will, wo du bist, also das wird, und da sind oft die Betroffenen, dass sie sich das einreden lassen, ja, obwohl sie schon ein ungutes Gefühl haben. Also das Gefühl ernst nehmen, ja, und wirklich Grenzen zu setzen und sagen, das ist mein Leben, niemand bestimmt über mein Leben, und das wirklich klar, möglichst bald. Ich weiß, das ist schwierig, weil da sind in der ersten Verliebtheit sind oft die Grenzen verschwommen, sage ich einmal. Aber das wirklich sagen, niemand bestimmt über mein Leben, ja. Und wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll oder eben Angst habe, wie reagiert er, dann bieten wir auch dahingehend Beratung an, dass wir uns wirklich die Situation anschauen, weil es gibt nicht sozusagen einen Ausweg sozusagen, sondern jeder Fall ist anders, ja, und man muss sich wirklich jeden Fall anschauen, und da bieten wir eben die persönliche Beratung an und schauen, wenn die Frau Angst hat, dass er gewalttätig ist, dass wir eine Einschätzung machen der Gefährlichkeit oder dergleichen.
Mein Eindruck ist so, wenn es so weit kommt, dass es so ganz, ganz klar ist schon, dann brauchen wir auf jeden Fall Profis an der Stelle. Ich möchte gern auch auf den Bereich schauen, was im Vorfeld noch getan werden kann oder was kann ich für einen Freund, für eine Freundin tun, für einen Nachbarn, der mir irgendwie auch wichtig ist, wo ich mir denke, das scheint irgendwie schief zu gehen oder da scheinen Dinge zu passieren, die eigentlich nicht passieren sollten. Das haben wir schon gehört. Man kann das mal ansprechen, man kann eine Notrufnummer weitergeben, wo man sich Hilfe holen kann. Wie sorgt denn jemand dann in so einer Situation gut für sich selber? Wie kann ich quasi mich selber unterstützen oder kann ich meinem Nachbarn einen Tipp geben, zu sagen, probier doch mal dies, probier mal jenes?
Das ist wirklich schwierig, weil es kommt wirklich drauf an, was da passiert. Also, weil es eben so viele unterschiedliche Formen von Gewalt gibt und ich kann nicht sagen, das oder das ist immer richtig. Ja, es kommt eben auf die Gesamtsituation an. Ja, wie Sie schon gesagt haben oder ihr vorher ansprechen, ein Gesprächsangebot machen. Ja, das ist einmal der erste Schritt. Ja. Und sonst ist es wirklich ganz schwierig, weil die Situationen sind so unterschiedlich.
Aber das würde ja bedeuten, wenn ich das wahrnehme in meinem Umfeld, dass ich mich selber vielleicht auch zuerst mal schlau mache und sage, ist das einfach so mein Eindruck, den ich habe, oder könnte da mehr dahinter sein? Und ich mich dann vielleicht einmal an eine Beratungsstelle wende oder an jemanden, der, wo ich den Eindruck habe, der könnte mir dann zum Beispiel helfen.
Ja, also auch das bieten wir an, das passiert auch immer wieder, dass Leute was wahrnehmen und uns bei uns anrufen und fragen, wie sehen Sie das? und in der konkreten Situation, was empfehlen Sie, was ich tun soll? Ja. Wichtig ist uns nie was außer es geht um minderjährige Kinder, ja, oder eben so beeinträchtigte Personen, die sich selber nicht schützen können. Sonst ist uns ganz wichtig, dass nichts über den Kopf der Betroffenen passiert. Und auch bei den anderen, bei minderjährigen Kindern oder Erwachsenen, die nicht für den eigenen Schutz sorgen kann, machen wir auch nicht das über den Kopf hinweg, sondern dass man es zumindest informiert, weil die vertrauen sich sonst nie mehr jemanden an.
Ich würde gerne noch zwei Perspektiven noch ansprechen. Das eine ist, wenn wir in unserem eigenen Umfeld schauen und wir haben auch vielleicht einen Draht zum Täter, was mache ich denn? Also was mache ich denn, wenn ein Bekannter, ein Nachbar, ein Freund von mir ist und ich denke mir, wow, wie der mit seiner Frau, mit seiner Freundin, mit seinen Kindern umgeht, da ist mir zu viel Gewalt im Spiel. Was mache ich denn da?
Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil meiner Meinung nach wird das immer zu sehr weggeschaut, ja? Und sozusagen, na, das müssen Sie die untereinander ausmachen, ja. Und ich denke mir, und das mache ich auch immer wieder, dass wenn ich im privaten Umfeld, Gott sei Dank ist das ja selten, ja, aber wenn ich das wahrnehme, dass ich sage, da wird jemand so niedergemacht, das finde ich nicht okay, dass ich das dann auch wirklich äußere und sage, du, meiner Meinung nach geht man so nicht mit seiner Frau oder Lebensgefährtin oder auch mit den Kindern um. Das ist für mich nimmer okay. Das kann man, finde ich, auch durchaus und soll man auch ansprechen, weil nur sozusagen, wenn das mehr, immer mehr thematisiert ist, verändert sich auch was in den Köpfen. Man soll es nicht vor allen, vor 10 anderen Leid machen, weil dann kommt sicher nur Abwehrhaltung, aber man soll es einmal in, halt, wenn es wirklich direkt vor meinen Augen ist, sage ich entweder gleich was, ja, und sage, das ist aber so, red ich nicht mit jemandem, ja, und das finde ich nicht okay, also das kann man natürlich auch, oder man schaut, dass man in einer ruhigen Minute mit der Person ernsthaft darüber redet.
Was kann ich denn einem Täter oder auch einer Täterin an Empfehlung aussprechen? Also ich kann sagen, du, ich würd mich so nicht wohlfühlen oder ich möchte das nicht so machen, aber wie holt sich denn jemand Hilfe, wenn er zum Täter oder zur Täterin wird?
Also oft ist ja auch, dass Täter oder Täterinnen unter sehr viel Druck steht, ja. Und es gibt ja Beratungsangebote in ganz Österreich für Gewalttäter. Und da kann man sich eben auch Unterstützung holen. Ja. Also es ist ja so, dass mittlerweile nach einem Betretungs- und Annäherungsverbot die Gefährder 6 Stunden Beratung in Anspruch nehmen müssen. Das ist verpflichtend. Und in Oberösterreich macht das Neustart, die ja schon Jahrzehnte mit Gewalttätern arbeiten und die erzählen immer, wie überrascht die Täter sind, wie gut es ihnen tut, dass sie mal über ihre Problematiken auch mit wen Außenstehenden reden kann. Ja? Also da gibt es österreichweit Beratungsangebote.
Und ganz niederschwellig, wenn die Beziehung passt, kann man vielleicht auch Dinge miteinander besprechen und sagen, wenn du magst, erzähl doch mal, wie es dir geht. Was dich bedrückt, beschäftigt, was dich stresst. Genau. Jetzt einen Aspekt, den ich mir auch noch total gern anschauen würde, ist dieses Präventionsthema. Also was können wir denn im Vorfeld eben tun, damit es gar nicht erst zur Gewaltausübung kommt? Die fällt ja nicht vom Himmel. Wir haben schon gehört jetzt, Täter, Täterinnen stehen oft massiv unter Druck. Personen lassen vielleicht zu lange zu, dass sie kontrolliert werden oder ihr Leben beeinträchtigt oder begrenzt wird oder die Möglichkeiten begrenzt werden. Was können wir denn im, oder was verstehen wir denn unter Gewaltprävention und was umfasst das?
Also Gewaltprävention umfasst sehr vieles. Gewaltprävention umfasst einmal Öffentlichkeitsarbeit, einfach auch die Gesellschaft darauf aufmerksam machen, auf die Problematik, eben wie Sie vorher gesagt haben, nicht wegschauen, sondern hinschauen, ansprechen. Gewaltprävention fängt an bei der Mädchen- und Burschenarbeit, ja, wo man Rollenbilder bespricht, weil die Gewalt, der Ursprung der Gewalt ist noch immer in den nach wie vor patriarchalen Strukturen, die wir nach wie vor haben, in den klassischen Rollenbildern, und das ist Gewaltprävention. Ja. Also auch nicht nur mit Mädchen zu arbeiten, um ihre Wehrhaftigkeit zu erhöhen, ja, weil sozusagen auch wenn eine Frau das mit sich gefallen lässt, längere Zeit, sie ist nie schuld, es ist immer der Täter schuld. Ja. Aber man muss auch mit den Burschen arbeiten, ja, dass Gewalt nicht der Umgang ist, sondern es andere Möglichkeiten gibt, ja, eben zu diskutieren, ja, und nicht zuzuhauen, damit ich was bekomme, ja, und eben auch die Rollen, die geänderten Rollenbilder müssen bearbeitet werden.
Also da war ein Aspekt drin, der mir jetzt aufgefallen ist auch, also das, es gibt was anderes wie zuzuschlagen, nämlich die Dinge kommunikativ zu lösen, aber das bedeutet auch, dass wir genauer sein müssen in dem, wie sprechen wir miteinander. Wie streiten wir denn konstruktiv miteinander?
Genau.
Ein Streit zu verstehen oder einen Konflikt zu verstehen als etwas, das uns aufmerksam macht, dass irgendwas noch nicht gut ausgemacht ist, sind vielleicht auch so Dinge, die dann gut mithelfen können, um miteinander im Gespräch zu bleiben und Dinge ansprechen zu können.
Ja, also oft sind eben Gewalttäter Personen, die nie gelernt haben, sozusagen, wie man Konflikte verbal löst, ja, gut löst. Und die hauen dann oft zu, um ihren Willen durchzusetzen. Und sie müssen auch lernen, sozusagen, dass nicht immer ihr Wille durchgesetzt wird. Ja, darum geht es auch, ja. Gewalttäter meinen ja sozusagen, die Frau ist das Eigentum und man kann darüber bestimmen, was die tut. Ja, da geht es nicht rein um, wie werden Konflikte gelöst, ja, sondern da ist die Vorstellung, die Frau ist das Eigentum und sie hat zu tun, was man sagt. Und das muss auch besprochen und umgedacht werden, ja, dass die Frau ganz eigenständig über ihr Leben bestimmen kann, ja, und niemand sonst. Mhm. Also eben, deswegen geht es nicht nur um Konflikte auftragen, sondern um ein Selbstverständnis.
Mhm. Ja, genau. Ein Konflikt auszutragen bedeutet, ich habe ein Gegenüber auf Augenhöhe, mit dem ich gleichberechtigt Dinge verhandeln kann, aushandeln kann.
Genau.
dass ich ein Gegenüber, das ich ernst nehme, das ich sehe, umfassend mit den Fähigkeiten, mit den Dingen, die Person vielleicht auch nicht kann, aber auf Augenhöhe und in einer grundsätzlichen Wertschätzung. Genau. Und das passt überhaupt nicht zusammen mit einer Vorstellung, dass es einen Menschen gibt, der mein Eigentum ist. Das widerspricht sich an dieser Stelle ganz grundsätzlich. Genau. Okay. Also wenn ich hier so ein bisschen versuche, den Bogen zu spannen zu dem, was Zeitpolster macht. Wir arbeiten ja als Freiwilligennetzwerk und bekommen dann eben manchmal Situationen mit, wo wir merken, oh, wie es in dem Haushalt, in der Familie, in der Partnerschaft, wie die miteinander sprechen oder wie die Person mit mir als Freiwilliger spricht, das passt nicht, das stimmt nicht und es bedeutet, das auf jeden Fall anzusprechen. Und also wir halten es so, dass wir in solchen Fällen den Freiwilligen noch sagen, geh da nicht mehr hin, schütze dich, bleib dem fern, weil es nicht die Aufgabe des Freiwilligen ist, dann diese Situation zu ändern. Aber manchmal kann man einen Beitrag leisten, indem wir sagen, schau gut auf dich und mach nur das, was dir dann auch gut geht dabei.
Ja. Nein, also man soll auf jeden Fall nicht sich selber in Gefahr bringen, das ist ganz wichtig. Ja, und als Freiwillige hat man sehr wohl das Recht, auch Grenzen zu setzen, nämlich, und wie Sie sagen, sich zu schützen.
Wir kommen zum Abschluss dieses Podcasts und wir stellen an der Stelle immer die gleiche Frage und die möchte ich auch Ihnen stellen. Frau Schuh, was zählt im Leben?
Familie, Freunde, Gesundheit. Und Spaß im Leben zu haben.
Vielen Dank. Wunderbar, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Einblick in das Thema von Umgang und Arbeit mit Gewalt, Gewalttätern und der Gewaltprävention zu geben.
Danke für die Einladung.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.